Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben mich angerufen. Sie wohnen hier in der Nähe, haben das gesehen, weil wir eine Ausstellung zum Podcast machen sozusagen und haben sich dann gedacht, ich rufe da mal an und erzähle mal meine Geschichte.
Ja, genau. Da hatte ich Interesse daran, das einfach mal so ein bisschen mitzuteilen und einfach so ein bisschen auch so ein Stück weit das zu verarbeiten, so mit jemandem darüber zu reden. Das ist ja immer irgendwo ein Stück verarbeiten, wenn man das erzählt, was passiert ist.
Ja.
Einfach halt so meine Geschichte erzählen, was passiert ist und ja.
Ja, was ist denn Ihre Geschichte? Was ist denn passiert?
Im vergangenen Jahr sind Familienangehörige von mir gestorben. Als erstes war es der Hund. Das Hund klingt jetzt erstmal so banal, aber wenn man mit einem Haustier aufwächst, dann weiß jeder so, das ist einfach ein Familienmitglied. Und der ist dann halt verstorben. Und dann ein, zwei Monate später mein Stiefvater, mit dem ich praktisch auch aufgewachsen bin, der mich auch großgezogen hat, Schwimmen, Fahrradfahren und so weiter beigebracht hat, ist dann auch gestorben. Und plötzlich, muss man dazu sagen, weil das war nicht absehbar, sind zwei Wochen später ist meine Mutter danach gestorben.
Okay.
Und ja, das ist so meine Geschichte und das ist ganz schön ein heftiges Jahr für mich gewesen. Aber ich versuche es irgendwie immer noch so ein Stück weit zu verarbeiten, aber ich glaube, das ist ein langer Prozess. Also das kann man nicht in ein, zwei Wochen oder in ein, zwei Monaten. Viele, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, sagen, dass das selbst nach Jahren haben die immer noch einen gewissen Prozess, den die durchmachen. Aber das ist, glaube ich, bei jedem dann unterschiedlich.
Genau, das stimmt.
Ja, das war halt so. Man muss dazu sagen, meine Familie ist alkoholkrank. Also mein Stiefvater, meine Mutter waren beide alkoholkrank. Und das hat sich so ein bisschen gezogen, sage ich mal. Also das war, mein Stiefvater hat dazu Krebs gehabt und war trotz dessen, hat er geraucht und hat Alkohol getrunken und so weiter und so fort. Und das war halt irgendwann, sagen wir mal, so blöd es klingt, halt absehbar, weil es ging halt immer schlechter und da konnte man irgendwann, okay, es geht langsam zu Ende, es ist zwar auch tragisch gewesen, aber so ist es dann bei ihm dann langsam zu Ende gegangen. Und bei meiner Mutter war es eine ganz lange Geschichte mit vielen Vorerkrankungen, mit Bluthochdruck und halt auch Alkoholmissbrauch und geraucht hat sie. Und am Ende waren auch noch ganz viele Nervenprobleme. Also sie konnte am Ende nicht mehr so richtig sehen, hatte eine Sehkraft von 2% und das war halt alles sehr schwer für sie. Warum und wieso, das, ich weiß es alles gar nicht mehr so genau, weil das halt alles, irgendwann ist man dann das ganze Nachfragen und Nachforschen, dann will man einfach nur noch irgendwo damit abschließen und dann im Endeffekt war es halt so, dass es ihr einfach nicht mehr gut ging und ich halt fast täglich bei ihr war und mich um sie gekümmert habe. Aber da ich berufstechnisch bin, ging das halt auch leider halt nur begrenzt. Und dann hatte ich meine Mutter, wir haben täglich eigentlich telefoniert, weil ich immer gefragt habe, wie es ihr geht. Einfach um telefonieren, so ist es ja normal, so zwischen Kind und Mutter. Und dann hatte ich sie an einem Tag angerufen. Dem Tag hatte ich auch noch ganz normal gearbeitet. Und hatte sie angerufen, sie ist nicht rangegangen. Man muss dazu sagen, sie konnte ja nicht so gut sehen. Und das war halt alles, wie sie so ein bisschen, sie hat das halt mit Hören gemacht und musste halt immer so ein bisschen gucken. Sie hat halt noch Umrisse gesehen und so weiter, aber das war halt nur sehr schwammig. Und dann war das halt für mich immer so, okay, Mailbox, okay, dann ruft sie zurück oder ich rufe sie später nochmal zurück. Weil das war für mich jetzt nicht so wunderlich, dass nur eine Mailbox rangegangen ist. Und dann später hatte mich eine Freundin von meiner Mutter angerufen, die sich halt auch um sie gekümmert hat, als ihr Gesundheitszustand schlechter geworden ist, hat die Frau sich um meine Mutter gekümmert und die haben sich auch echt gut verstanden, die wurden echt gute Freunde und dann hatte sie mich angerufen und mir das halt mitgeteilt, dass meine Mutter verstorben ist und ich war halt in dem Moment ist man halt emotional einfach nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwas, weil das ist, ich habe mir in dem Moment nicht denken können, dass es ein Spaß oder irgendwas gewesen war, in diesem Moment auch nicht von so einer Person. Das war halt für mich so, okay, das ist jetzt nicht irgendwie zu hinterfragen oder so. Das war einfach in dem Moment, okay, das war klar. Und dann habe ich das erst so richtig realisiert und dann bin ich mit meiner Verlobten praktisch dorthin gefahren und sie musste auch fahren. Ich war in dem Moment nicht in der Lage dazu, in irgendeiner Art und Weise zu fahren. Und das war halt total, also ich war total emotional am Ende. Also ich war gar nicht mehr überhaupt in der Lage, irgendwas zu machen, außer halt, ich wollte halt dahin und wissen, was ist passiert. So, weil die Freundin hat halt noch gesagt, die Polizei ist da, und das war für mich so, okay, warum die Polizei? So, meine Mutter, schon alleine, dass sie verstorben ist, war für mich ein Schock, weil es halt überhaupt nicht in keinerlei Art und Weise absehbar war. Es ging körperlich nie hundertprozentig topfit, aber sie war nie irgendwie jetzt so, wo ich sagen würde, okay, das muss ich mir jetzt langsam darauf einstellen, dass ich irgendwann, dass ich sie verlieren würde. Das war halt ein Schock, weil es halt so plötzlich war. Dann, wie gesagt, sind wir halt hingefahren und meine Verlobte musste fahren. Dann sind wir angekommen und haben den Streifenwagen schon gesehen. Und das ist halt praktisch so ein Dreifamilienhaus. Und meine Mutter gehörte die Wohnung im Erdgeschoss. Da war der Garten halt auch mit dran. Und wir sind dann praktisch, ich wollte nicht warten, bis die Polizei die Tür aufmacht oder irgendjemand anderes. Bin dann halt, weil der Garten auch meine Mutter gehört hatte, über den Gartenzaun gesprungen, weil das halt, ich war halt einfach, ich wollte dahin, ich wollte da rein. So, es war mir egal in dem Moment so, was dann passieren würde. Ich bin einfach reingegangen. Es ist dann auch nichts weiter passiert. Praktisch bin ich über den Zaun gesprungen und bin dann durch die Hintertür reingegangen. Und dann saß praktisch am Küchentisch meine Großmutter und die Freundin und noch eine andere Freundin von meiner Mutter, die Polizisten auch, die standen, die Polizisten. Dann war ich halt erstmal da und hatte völlig Tränen vergossen, halt gefragt, was ist meine Mutter, was passiert ist, wo sie ist. Und die Polizisten meinten dann, ja, sie müssen sich beruhigen. Und ich meinte so, nein, ich will sie sehen und so, und wollte dann sehen, was passiert ist. Bin dann praktisch ins Schlafzimmer gegangen. Der Polizist wollte mich dann dabei aufhalten, aber ging dann in dem Moment nicht. In dem Moment hat man einfach so einen gewissen Tunnelblick, dass einem das dann egal ist. Ich meine, ich habe ihn nicht geschlagen oder was, ich habe ihn einfach praktisch nicht weggestoßen, sondern er hat mich am Arm gepackt und ich habe ihn halt, seinen Arm halt ja zur Seite gepackt, dass ich da durchgehen konnte. Und habe sie dann halt, als die Schlafzimmertür aufgemacht habe, gesehen und ja, da lag sie halt im Bett und das war dann für mich, okay, ich habe das gesehen, so, ich hatte sie nicht jetzt irgendwie überprüft oder irgendwas, sondern ich habe das einfach gesehen, stand im Türrahmen und sie lag kopfüber vom Bett praktisch so in so einer Art, dass man sich halt praktisch aus dem Bett beugen würde und sich übergeben würde. Und als ich das halt gesehen habe, habe ich das halt so erst so richtig realisiert, dass das so, dass das war's. So, dass,
es stimmt, ja, was sie gesagt haben, die Menschen.
Genau, genau, das stimmt. Und da war für mich so hundertprozentig okay, das ist einfach, ich bin kein Mediziner, kein Fachmann, um zu sehen, dass dass es vorbei ist, so, dass meine Mutter verstorben ist. Und ja, genau, danach bin ich praktisch aus dem Haus rausgegangen, an den Zaun und habe ja, emotional halt geweint, aber ist in dieser Situation auch, glaube ich, normal. Und dann hat meine Verlobte mich getröstet und musste sich halt auch zurückhalten, weil die halt auch nicht sie gerne sieht, wie ihr Verlobter weint und dem halt nicht gut geht. Dann waren wir da ein paar Minuten, dann kam der Polizist und meinte jetzt, wie die Situation wäre und hat halt gesagt, die müssten überprüfen wegen Fremdverschulden und so weiter und so fort. Aber das war für mich klar, dass das keinerlei Art und Weise von Fremdverschulden gewesen sein kann. Meine Mutter hatte keine Feinde und ja, war jetzt nicht so bekannt, dass man sagen könnte, okay, sie hatte so viele Leute, dass da jemand gewesen wäre. Sie hatte kein Geld, und wo man sich hätte darüber streiten können oder ähnliches. Das hat sich dann im Nachhinein ja auch praktisch bewahrheitet, dass es kein Fremdverschulden war, sondern in dem Sinne dann natürlicher Tod. Und das war halt praktisch so der Tag. Und ja, wie ging es dann so richtig weiter? Wir sind dann wieder reingegangen und haben dann halt, erstmal habe ich halt die Leute halt kontaktiert, die Verwandten und Freunde. Und man muss dazu sagen, es waren überwiegend Freunde, weil die Verwandten waren halt da, bis auf praktisch mein Vater und ihr Ex-Mann. Waren alle da. Ich habe alle soweit kontaktiert und musste dort halt warten, wie es halt die nächsten Schritte sind, bis das Beerdigungsinstitut sich meldet und bis halt der Arzt von der Polizei praktisch kommt und das überprüft, weil der Hausarzt von meiner Mutter war auch dort, aber der konnte das nicht hundertprozentig eindeutig bestätigen. Dann musste die Polizei halt auch noch jemanden schicken und das hat halt alles seine Zeit immer gedauert und das war halt dann auch so ein ewiges Gewarte und man konnte nicht so richtig in dem Moment der Situation entfliehen und einfach so aufatmen, weil ja, man war gezwungen, einfach dort zu sitzen und zu warten, in dieser ganzen Umgebung, was halt einfach ziemlich hart war, weil diese ganze Umgebung, das war ja auch noch mit meinem Hund und meinem Stiefhunter, auch noch ganz schön heftig, was da auch alles passiert ist und diese ganze Umgebung, man saß dann einfach und sah seine Großmutter und war praktisch, weil meine Großmutter praktisch meiner Mutter gelebt hat und sie saß dann da alleine und mir war bewusst, ich muss mich jetzt um sie kümmern, so. Obwohl ich das gar nicht so richtig kann, weil ich halt eigentlich noch viel zu jung dafür bin. Ich habe weder das Geld noch die Möglichkeiten in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, ist kein Platz. Und das war halt auch immer im Hinterkopf so, okay, du musst dich jetzt irgendwie zusammenreißen und versuchen, um deine Großmutter zu kümmern, weil das ist für sie auch nicht schön. Und auf jeden Fall habe ich dann praktisch die ganzen Leute kontaktiert und meinen Vater auch. Und der wollte das auch gar nicht so richtig warm. Er dachte, ich erzähle ihm irgendwelche Geschichten oder will den verarschen oder sonst was. Und der ist dann auch hergekommen und mein Vater sitzt im Rollstuhl, ist querschnittsgelähmt und ist dann auch praktisch hergekommen und konnte das nicht so richtig glauben und nicht so richtig zuordnen. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich konnte ihn emotional gar nicht richtig zuordnen. Er war dann da und er hat nicht geweint oder so. Oder er hatte auch nicht so richtig jetzt, er war schon schockiert und traurig, aber er hat nicht geweint und nicht die Emotionen gezeigt, die ich erwartet hätte, weil er hat ja letztendlich auch mit dieser Frau ein Kind gehabt, also mich. Und das war für mich schon so sehr schockierend gewesen. Und dann saßen wir dort so praktisch mit allen Leuten, mit den Freundinnen und meiner Großmutter und meinem Vater und haben halt die Zeit verstreichen lassen. Und man muss sich dann halt um alles Weitere kümmern und gucken, wie die weiteren Abläufe sind, wie das mit der Beerdigungskosten sind. Und das sind alles Sachen, die ich gar nicht schaffen konnte, so ohne meine Verlobte. Weil ich war ein Wrack in dem Tag, in den Wochen danach. Ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwas so richtig zustande zu bringen. Und dann hatte sie sich um alles Weitere gekümmert, um die ganzen Organisationssachen und die ganzen Telefonate mit Versicherungen. Und weil das ist ja auch, die Beerdigungskosten waren jetzt ja ziemlich hoch, dass wir gucken mussten, wie bezahlen wir das jetzt. Und sie hat halt zum Glück eine Versicherung und das war halt aber alles auch nur so halb und dann mussten wir die Hälfte dazugeben. Das war auf jeden Fall ganz schön heftig, dieses Ereignis für mich. Und das ist halt einfach immer noch, steckt immer noch ganz schön in den Knochen. Und das ist ja auch, ich saß in dem Haus, wo diese ganzen Vorfälle passiert sind. Und das war ja nicht nur der Tod von meiner Mutter, es war auch noch der Tod von meinem Hund. Und ich war ganz normal am Arbeiten, wir saßen im Auto, haben Pause gemacht. Und man muss zu sagen, mein Hund, das war ein Jack Russell Terrier, ganz kleiner, so, der war schon 14 Jahre alt, so, das ist für einen Hund schon, für so einen kleinen Hund, das ist schon ein gutes Alter, so. Und man muss auch dazu sagen, er war gesundheitlich schon ganz schön, also er konnte nicht mehr so gut sehen und nicht mehr, also war halt alles ganz schön schon eingeschränkt, so, aber das war nie so, dass ich sagen würde, okay, er würde jetzt umfallen und nicht mehr wieder, also die Traumvorstellung ist ja halt, dass sie schlafen gehen und halt einmal nicht mehr wieder aufwachen. Das war leider nicht der Fall. Ich wurde halt praktisch von meiner Mutter angerufen. Dort ging es ihr auch noch ein bisschen besser, weil es halt am Anfang letzten Jahres passiert ist. Und dann hat sie mich halt angerufen. Und man muss dazu sagen, meine Mutter hatte halt einen Pool im Garten, einen großen. Und man muss wissen, der Hund konnte frei praktisch den Garten betreten und praktisch einfach rausgehen, wann er möchte. Dann hatte mich meine Mutter auf der Arbeit angerufen und mir das halt gesagt, dass der Hund im Pool ertrunken ist. Und Das war zum Glück, ich glaube, es war gar nicht mal die Frühstückspause, es war, glaube ich, die Mittagspause. Und also das war schon zum Glück nicht mehr jetzt ganz früh am Arbeitstag. Und da bin ich halt auch aus dem, ich saß in der Mitte vom Auto, ich bin ausgestiegen und musste halt erstmal hinterfragen, so was ist passiert, so was und wie. Und hat er mir das halt erzählt und das weil mein Stiefvater und meine Mutter waren beide nicht mehr so ganz gut zu Fuß unterwegs und deswegen haben die halt geguckt, wo ist der Hund, und aber halt praktisch erst am Morgen, am Abend haben die nicht groß nach ihm gesucht, weil die halt nicht drauf geachtet haben, und am Morgen haben die gesucht und sich gesagt, wo ist der Hund, und dann haben die ihn irgendwann gefunden im Pool, und dann hat ein guter Freund von der Familie ihn praktisch aus dem Pool rausgeholt und in eine Decke gehüllt und dann erstmal in den Garten praktisch gelegt und dann schon mal ein Loch gegraben und so weiter. Ja, und dann, nachdem sie mich halt angerufen hatte, war ich halt total aufgelöst und musste mich halt erstmal hinsetzen und das erstmal so irgendwie, ich wollte jetzt ja auch nicht irgendwie nach Hause fahren von der Arbeit aus und das war halt, ich wusste gar nicht so richtig, wie soll ich die Situation handhaben, weil ich war gerade auf der Arbeit und musst jetzt gucken irgendwie, du musst jetzt den Arbeitstag irgendwie zu Ende bringen. Und wenn ich dann die nächsten Tage irgendwie zu Hause geblieben wäre, dann wäre das immer noch so gewesen. Aber jetzt zu sagen, so, ich muss jetzt sofort nach Hause, schien mir irgendwie nicht jetzt so ganz das Richtige, obwohl es, glaube ich, mir besser gegangen wäre, wenn ich dann einfach direkt nach Hause gegangen wäre. Aber ich wusste halt, da ich im Handwerk tätig bin, wusste ich halt, okay, wenn ich jetzt nach Hause fahre, meine Kollegen bräuchten mich. Das ist jetzt nicht so wie im Schreibtisch, dass sie sagen könnten, okay, das ist jetzt nicht so ganz dramatisch, aber meine Kollegen haben mich in dem Moment dann gebraucht und das war für mich so halt so zum Abwägen. Und danach bin ich halt nach dem Arbeitstag dann dahin gefahren und hab das halt noch gesehen, weil die das Grab noch heute offen gelassen haben. Und dann habe ich noch von der Arbeit Kreuz halt mitgebracht und das habe ich halt dann auch eingeschlagen. Und dann habe ich halt das Loch zugemacht und das war halt auch ganz schön heftig. Also, oh Mann, das Tier kennt man ja auch schon so lange und das ist ganz schön heftig gewesen. Und den Schock muss ich dann auch erstmal irgendwie verarbeiten wieder. Und das ist halt, wenn man sieht, was im Laufe des Jahres noch passiert ist, ist das so, der kleinste Schlag, obwohl es halt auch ganz schön wehgetan hat. Dann ging es im Jahre weiter und das war halt, sitzt halt einem trotzdem in den Knochen. Man hat halt geguckt und überlegt, so, was hätte man besser machen können oder irgendwie so die Zeit, man überlegt dann immer so, ich würde gerne die Zeit zurückdrehen, das ist ja immer so irgendwie der Gedanke. Aber man muss dann einfach irgendwie so versuchen, damit abzuschließen. Und das ist, glaube ich, noch nicht 100% gelungen, aber Stück für Stück. Dann kam irgendwann im Jahre praktisch um August rum, kam praktisch der zweite Schlag mit meinem Stiefvater. Das war dann teilweise so, dass es ihm gut ging und er war auch im Handwerk tätig und das war halt immer einer, der war halt immer ein Macher, so, der wollte halt immer alles irgendwie machen und so, und das wurde dann halt immer von Jahr zu Jahr schlechter, weil es ihm gesundheitlich, er hatte über 4 Jahre der Krebs und eine Zeit lang war das gut und dann wurde es dann immer ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, aber es war halt immer irgendwie gesundheitlich, da war immer irgendwas, er hatte auch Bandscheibenvorfälle und da war immer so ein bisschen, wo man sagen könnte, okay, gesundheitlich war jetzt nie irgendwie 100%, aber es war auch nie, dass es jetzt irgendwie ganz schlecht gewesen wäre. Und dann wurde praktisch letztes Jahr, oder nee, vor 1,5 Jahren wurde es halt wirklich drastisch schlechter. Und dann hat man auch gemerkt, so, oh, das, weil er hat halt gesundheitlich extrem abgebaut. Und er war halt immer normale Statur. Und dann irgendwann wurde es gesundheitlich wirklich, da hat man wirklich halt seine Rippen gesehen und richtig abgemagert und weil er praktisch das, was er gegessen hat, hat er halt nicht lange drin behalten können. Und das hat ihm dann ganz schön zu schaffen gemacht, dieses Körperliche, dass er halt nicht zugenommen hat, obwohl er wollte. Also der Wille war noch da, sein Geist war noch da und hatte auch noch Kraft. Aber der Körper hat einfach nicht mehr mitgespielt und das wurde dann halt immer schlechter und schlechter. Und dann hatte man irgendwann mit Rollator und so weiter und dann konnte er sich damit noch einigermaßen bewegen. Und dann war es dann teilweise auch wieder eine Woche so, wo es ihm gut ging, dann konnte er alleine laufen, aber halt immer wackelig. Dann wurde das dann wieder schlechter und dann war es dann auch irgendwann so, dass meine Mutter eine Pflegebett besorgt hat. Und dann lag er halt in dem Pflegebett und dann war das halt auch mal wieder eine Phase, er lag im Pflegebett und irgendwann musste er dann auch wirklich von meiner Mutter versorgt werden. Sie ist Krankenschwester gewesen und war halt auch immer so, sie hat sich um ihre Familie gekümmert, wenn die krank war und war nie irgendwie so, dass sie sich gescheut hat vor dieser Arbeit. Sie war immer so, wenn es meiner Familie nicht gut geht, dann kümmert sie sich um die. Und sie hatte das fachliche Wissen und hat das halt auch immer alles hundertprozentig gemacht. Und das halt auch wirklich bis zur letzten Minute, obwohl es ihr selber nicht körperlich überhaupt nicht gut ging. Und das war halt auch so ganz schön, meine Mutter dann so leiden zu sehen. Sie hat sich um ihn gekümmert und konnte aber selber eigentlich überhaupt nicht mehr. Und das war auch, hat einen auch ganz schön das Herz zerrissen, weil man selber so, man kann das halt nicht so wie sie, man ist halt unbeholfen, weil man halt nicht in diesem medizinischen Bereich tätig ist und man will ja meinem Stiefvater, ich wollte mir auch nie irgendwie wehtun und das war halt immer für mich so ein Angstpunkt. Wenn ich diese Arbeit jetzt abnehmen würde und ich ihm dann wehtue, dann würde ich auch keinem helfen. Und dann, wie gesagt, war es halt so, dass er dann im Pflegebett irgendwann lag und es auch wirklich deutlich schlechter wurde. Und dann war es halt die letzten 2-3 Wochen so, dass wir halt geguckt haben und dann sagt er auch selber, er hat keine Kraft mehr, er will nicht mehr und hat das auch von sich aus gesagt. So. Und dann war es halt die letzte Woche wirklich so, dass man halt, er hat kaum gegessen und er hat auch immer getrunken und geraucht und das hat er halt wirklich, die letzte Woche hat er praktisch fast nichts getrunken und nichts gegessen und war halt auch wirklich ganz stark abgemagert und durch den jahrelangen Krebs hatte er keinerlei Zähne mehr im Mund und dadurch konnte man ihn auch nicht mehr so hundertprozentig verstehen, aber dann war es halt die letzte Woche wirklich so, dass er kaum was gegessen und getrunken hat. Und es war für ihn er war immer klar im Kopf, so was gerade passiert und er hat das alles mitbekommen, er hat das gesehen, so er hatte nie irgendwie schlechte Augen oder so, er hat das immer alles gesehen und mitbekommen und gehört. Und er hat halt auch mitbekommen, dass es meiner Mutter immer schlechter ging. Und er wollte ihr halt irgendwie nicht zur Last fallen. Und ich glaube einfach, das war für ihn dann irgendwo so, er will nicht mehr. Und dann war es dann wirklich so, dass ich dann hingegangen bin. Und dann hat meine Mutter das halt gesagt, dass es mit ihm zu Ende geht. Dann bin ich halt hingegangen, habe mit ihm geredet. Und reden war bei ihm nicht mehr so hundertprozentig, aber er hat halt zugehört. Und habe dann mit ihm geredet und so weiter. Ja, halt Abschied genommen, ne? Genau, dann ist er praktisch aber nicht verstorben an dem Tag, wo ich da war und mit ihm geredet habe. Da war ja auch wirklich noch so, wo ich gesagt habe, er hatte Augenkontakt. Er hat wahrgenommen, was ich gesagt habe. Dann war aber noch alles soweit gut. Also nicht gut, ist gut, klingt übertrieben, aber er war praktisch die nächsten Tage noch halt am Leben und hat halt noch gegessen. Praktisch sehr wenig, zu wenig für seinen Mann und für seine Statur und sein Alter. Aber dann war es halt wirklich... meine Mutter sagt, hat mich halt praktisch täglich angerufen und gesagt, es geht zu Ende, so, weil sie auch nicht mehr wusste, so was sie machen sollte und gar nicht mehr so richtig klar war, so heute Morgen, so, weil sie jeden Tag hätte so weit sein können. Dann war es dann wirklich ein Tag, wo es halt wirklich, da hat er wirklich permanent die Augen zugehabt und keinerlei Regung gehabt, er hatte noch Atmung und so, Atmung. Dann hatten wir die Eltern kontaktiert, die sind auch schon relativ alt gewesen, aber meine Mutter fand halt, die hatten nie einen besonders guten Draht, aber sie hat halt immer gefunden, dass es Respekt und Anstand, den Eltern Bescheid zu sagen, gehört sich so, finde ich. Dann sind die Eltern gekommen, beziehungsweise der Vater, die Mutter war verhindert. Hat der Vater halt auch nochmal geredet, ich war nicht dabei, ich war auf der Arbeit. Und dann haben die ja halt geredet und so weiter und dann hat er sie auch nochmal verabschiedet. Und dann praktisch am Abend hat meine Mutter mich dann angerufen und gesagt, dass er verstorben ist. Ja, dann bin ich hingefahren und habe ich um meine Mutter gekümmert, so gut es ging. Ja. Ja, und dann die letzten zwei Wochen praktisch vor meiner Mutter war das halt auch täglich so, wir haben telefoniert. Aber sie war halt nur am Weinen so, die waren über 15, 16 Jahre zusammen. Und das war für sie halt auch zum Weltuntergang. Obwohl sie halt immer wusste, so er quält sich so und das wäre auch besser für ihn. Aber im Nachhinein ist das halt ja schwierig zu beurteilen, wie es ihr wirklich ging, weil man war halt als Sohn halt auch immer so einer in so einer außenstehenden Rolle. Und war halt nie jetzt so, man hat halt nie 100% gefühlt, was sie gefühlt hat, weil sie hat ihn ja geliebt und ich habe ihn nicht so geliebt wie sie. Sie war mit ihm 16, 15 Jahre zusammen und war für mich natürlich auch scheiße. Ich meine, er hat mir Fahrradfahren, Schwimmbad gebracht und auch einen Großteil meines handwerkliches Können, was ich heute habe. Und da bin ich ihm auch für immer dankbar. Ja. So ist es dann praktisch mit ihm zu Ende gegangen und ja, die zwei Wochen danach halt, wie gesagt, fand es mit meiner Mutter und dass es ihr überhaupt nicht gut ging, weil sie halt total emotional am Ende war. Und ja, das war halt alles ganz schön heftig und da kommen halt so also Sachen. Das ist halt, ja, es sind halt alles einfach so Sachen, wenn man dann in der Wohnung oder im Haus ist, dann, wenn man das, diese ganzen Geschichten jetzt hört und rückblickend so, denkt man ja an das alles. Und man denkt an das Leben so, als man noch zusammengelebt hat, als ich noch da gelebt habe. Und das ist halt alles, das bleibt halt alles im Kopf. Und das schwirrt halt immer und immer wieder rum und man wiederholt sich das einfach. So, warum das ist, kann ich nicht sagen, aber es ist halt einfach ganz schön schwierig gewesen. Und da musste ich mich halt praktisch auch meine Oma ist dement und halt auch schon an die bald 80 halt auch einfach nicht in der Lage, sich allein zu versorgen oder sich um, geschweige denn die ganzen Miete, also meine Mutter und mein Schwiegervater haben ja zusammen in einer Mietwohnung gewohnt und wäre meine Mutter noch ganz normal weiterhin am Leben geblieben, hätte sie sich um die Wohnung kümmern können, weil sie hat genug Geld verdient, beziehungsweise praktisch genug bekommen, dass sie die Wohnung hätte bezahlen können und wäre doch weiter wohnen geblieben und hätte sich um meine Oma kümmern können, an der war Pflegedienst und so weiter. Aber da meine Mutter ja auch verstorben ist, musste ich mich dann praktisch auch um die Wohnung kümmern, das alles auflösen. Und das hat halt einfach auch nochmal obendrauf so, man muss halt irgendwie klären, so, weil jeden Monat, der verstreicht, müsste man ja noch mehr Miete zahlen. Und das war halt einfach nochmal eine extreme zusätzliche Belastung. Aber da standen mir meine zwei besten Freunde sehr zur Seite, die mir halt geholfen haben. Und mein Bruder natürlich auch, meine Schwiegereltern auch. Also das, ohne die wäre das niemals möglich gewesen. Das war ein Haushalt. Das waren fünf, sechs Zimmer. Und das waren Unterlagen von bis vor 40, 50 Jahren. Und dann alles durchgucken, was wichtig ist, was unwichtig ist. Und da sind ja auch teilweise Sachen bei, an die Bilder und so weiter. Dann sieht man, es erinnert sich an das alles. Und das ist jetzt ja nicht so wie ein Fremder, wenn der da hinkommt, der packt einen blauen Sack und schmeißt alles rein. Das ist das Problem, man hat, ich selber habe da natürlich meine Verlobte, meine Freunde, meine Schwiegereltern, die haben halt auch keine Bindung zu, aber ich schon. Und deswegen sagen die, ja, wegschmeißen und oder verkaufen. Und ich sage, nee, das ist irgendwie ja ein Teil von mir. Und ja, und genau, dieser ganze Prozess hat sich dann gezogen und habe mich dann um alles gekümmert. Und dann zugesehen, dass meine Großmutter versorgt wird im Pflegeheim. Weil ich halt, bis ich halt keine eigene Möglichkeit habe, kann ich sie leider einfach nicht nehmen. Und genau, diesbezüglich muss ich mich dann um alles weitere kümmern. Die Wohnung, das ist aufgelöst für die ganzen Sachen. Und das ist ja auch eine Riesensache mit Erbe. Und das sind auch alle Sachen, Verwaltungssachen, da muss man sich drum kümmern. Obwohl man halt gerade seinen Elternteil verloren hat. Das ist halt, abgesehen davon, dass man berufstätig ist, konnte ich die nächsten, ich glaube, ich war 3 Wochen zu Hause, was ja auch das hat niemals gereicht. Also das war natürlich dann halt mein Chef hatte da Verständnis für und so weiter, aber das war nicht genug, nicht im Ansatz. Also man ist halt einfach so, das hilft einem irgendwo, dass man dann abschalten kann, aber das ist trotzdem einfach zu viel so. Das ist zu viel für einen Menschen, so viele Personen, so viele, also diese zwei Personen, praktisch meine Eltern in dem Sinne, war es ja irgendwo auch, mein Haustier so zu verlieren und dieses ganze Jahr, dass man dann am Ende einfach zu viel hat. Mhm. Und das bewältigst du einfach nicht in 3-4 Wochen. Das ist nicht realistisch. Und dann halt auch den ganzen normalen Berufsalltag nach dem Vorfall, nach der Zeit, wo ich krankgeschrieben war, war halt auch einfach, also ja, das war, ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Man ist nicht wirklich imstande dazu, obwohl es jetzt fast einen Monat zurückliegt, irgendwie was zustande zu bringen, was Richtiges. Man war, ist halt immer so in dieser Leere, also man denkt halt permanent darüber nach und man muss, glaube ich, einfach von Tag zu Tag das irgendwie abschütteln und versuchen, das irgendwie zu blockieren und zu sagen, hier, du musst dich jetzt zusammenreißen, das ist jetzt Arbeit. Und ja, es ist halt manchmal gar nicht so leicht. Wenn man dann zurückblickt, waren noch so einzelne Sachen, was diese ganze Sache halt einfach nochmal schlimmer gemacht hat. Die Beerdigung von meinem Stiefvater, dort waren meine Mutter und ich zusammen bei der Trauerbesprechung, praktisch über den Ablauf und so weiter und so fort. Und haben uns um alles gekümmert. Und sie hat es dann selber gar nicht mehr miterlebt. Und das ist halt auch ganz schön heftig. So. Ja. Ja, das ist halt einfach auch nicht irgendwo fair so. Ich meine, dass ich nicht mal dort teilnehmen konnte, ist ganz schön heftig. Hm. Ja. Ja, ziemlich viel für ein Jahr. Das hätte man ruhig auch irgendwie anders machen können, aber das kann ich mir leider nicht aussuchen. Aber es gibt irgendwo auch noch ein Lichtblick am Tunnel. Das ist auch ein komischer Zufall. Also ich werde einfach praktisch dieses Jahr im August Vater. Mhm. Und darauf freue ich mich und das ist auch sehr schön. Aber es ist halt auch, dass meine Mutter sich mit miterleben kann, ist halt auch scheiße. Mhm. Aber andersrum freue ich mich aufs Kind. Und was halt auch ganz schön ist, man muss dazu sagen, ich habe am 12. August Geburtstag und das Kind soll laut Ärztebericht am 3. August kommen. Und meine Mutter hat am 18. August Geburtstag. Und das ist halt ganz schön, diese Verbindungen einfach. Das ist praktisch, selbst wenn das dann ein bisschen später kommt, wäre mir das egal, weil einfach diese Verbindung da ist. Meine Mutter ist nicht mehr da. Aber das Kind hat dann auch mal kurz, das ist irgendwie so, ich find's schön. Auch, auch wenn meine Verlobte immer sagt, dann muss sie sich um 2 Geburtstage kümmern, aber das ist für mich so das kleinste Problem. Ich freue mich einfach auf die Kleine und ja, bin überglücklich. Hm. Ja.
Schön.
Das ist so das kleine Happy End, sag ich mal. Mhm. Aber es ist halt trotzdem immer noch ein Prozess. Mhm. Und ja, ich glaube, jedem, der schon mal jemanden verloren hat, ist, besonders halt ein Elternteil, das ist einfach, ich weiß nicht, ob man das jemals irgendwo ganz verarbeiten kann, aber ich glaube, es wird einfach leichter, aber ganz aufhören. Ich glaube, das ist einfach Zeit. Also, jemand hat mal zu mir gesagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber ich glaube, manche Sachen kann man nicht so heilen wie eine Schnittwunde im Finger oder so. Das ist nicht das Gleiche. Also, der Körper macht das irgendwie schon so. Aber der Kopf, Das sagt man nicht einfach so, das macht er schon. Mhm. Weil das halt einfach, sind Wunden, die kann man nicht zunähen, die kann man nicht flicken, die verheilen nicht. Die verheilen nicht mit der Zeit, das ist einfach, entweder geht's oder es geht schwieriger, aber natürlich irgendwann hilft die Zeit hilft einem dabei. Dem einen mehr, dem anderen weniger, aber ich würde sagen, ich glaube, es geht und ich glaube auch, dass meine Tochter, die dann kommt, mir sehr, sehr viel dabei hilft, obwohl sie noch nicht mal da ist, aber halt einfach auch eine riesen Entlastung für mich selber ist, wo ich selber auch weiß, okay, du wirst Vater, kümmere dich um dieses Mädchen. Du hast jetzt Verantwortung zu tragen und darauf freue ich mich auch. Das ist auch Verantwortung, die ich sehr gerne nehme. Und das ist auch ungewiss, man hat auch eine gewisse Art und Weise Angst davor, weil es halt neu ist. Hm. Aber es ist einfach rückblickend. Natürlich traue ich, dass meine Mutter das nicht miterleben kann. Ohne Frage. Aber ich freue mich trotzdem riesig. Und das ist halt für mich einfach auch okay. Irgendwo ein Zeichen, okay, da kommt jetzt was. Du musst dich darauf gefasst machen, dich darüber freuen, was ich auch dermaßen tue. Aber du musst jetzt versuchen, für deine Tochter da zu sein und dich um sie zu kümmern. Und das ist natürlich auch für mich sehr wichtig, wo ich mich fokussieren kann, okay, wenn sie da ist, hast du jemanden, um den du dich kümmern musst. Und darüber freue ich mich auch sehr. Ja, mal schauen, wie es wird, wenn sie dann da ist. Das weiß noch keiner, wie anstrengend es wird oder wie entspannt es wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ganz schön anstrengend werden könnte, falls halt was Neues ist. Denn da wir halt noch jung sind, ist das halt sowieso halt auch ja sehr bestimmt sehr neu für uns einfach, ne? Weil wir halt auch noch nicht so im Leben stehen, dass wir sagen können, okay, wir haben uns schon so ein bisschen gefestigt, wir sind noch gerade so am Anfang unseres Lebens und entdecken gerade alles, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber ich bin mir sicher, dass wir es hinkriegen. Wir haben tolle große Eltern, die sich um das Kind auch kümmern. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Mhm. Und bei der Mutter muss ich mir auch keine Sorge machen, die wird sich da auch top drum kümmern. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sie dann da ist und wie es dann so weitergeht. Und ja, allgemein, wie so das alles weitergeht. Und natürlich, klar, schade, aber ich freue mich auf das Neue, was jetzt kommt. Und muss versuchen, das Alte zu verarbeiten und Stück für Stück versuchen, das zu verarbeiten und wollte schon meine Geschichte dann irgendwie abzuschließen und ja, vergessen tue ich niemals. Also das sollte man auch nicht, die Menschen, die man liebt, auch wenn sie nicht mehr da sind, aber man sollte sich immer in Erinnerung halten, so. Weil Menschen sterben erst richtig, wenn niemand mehr an sie denkt. Und das werde ich tun. Ich werde meine Tochter von ihrer Oma erzählen, auch wenn sie nicht mehr da ist. Dass sie trotzdem weiß, okay, wie war sie? Und ihr halt auch Geschichten von ihr erzählen, Videos zeigen, Sprachnachrichten, einfach nur, dass sie ein bisschen weiß, das ist meine Oma. Ja, das war so im Großen und Ganzen das, was mir letztes Jahr passiert ist. Und ich glaube, die Kleinigkeiten und Details und sowas, das ist alles, was noch dazugehört und was drumherum und alles passiert ist, das ist jetzt erstmal unwichtig. Es ging einfach erstmal darum, dass die Menschen praktisch verstorben sind und halt mein Haustier. Und das ist halt die tragische Geschichte, die halt praktisch hinter dem letzten Jahr stand. Und das ist viele Menschen ja auch immer so, die außenstehend sind und das gar nicht so mitbekommen, ist das ja halt immer noch so, sei es Arbeitskollegen, sei es irgendwelche Bekannte oder so, die wissen das, aber die sind halt immer noch so, als Außenstehende sind die halt so die können nicht das nachempfinden, was die Betroffenen, ich in dem Fall, so durchmache. Sowas auch teilweise jetzt noch, wenn ich, ganz banal, wenn jetzt ein Radio läuft, in dem das praktisch ein Lied von meiner Mutter auf den Trauerfeier lief, verbindet man das damit sofort und ist halt so ein bisschen abgelenkt. Jetzt immer noch, also das würde mir, passiert mir jetzt immer noch, dass wenn ein Lied da praktisch läuft, was auf der Trauerfeier auch gespielt wurde, dass man halt einfach in dem Moment, ist man halt so ein bisschen abgelenkt und denkt da halt dran, so. Und das ist halt, glaube ich, für Außenstehende ganz schwierig, das zu begreifen, dass es auch teilweise Tage gibt, wo man halt immer noch so ein bisschen mit dem Kopf ganz woanders ist. Das ist halt, glaube ich, ganz schwierig für die zu begreifen. Und wenn man mal halt irgendwie nicht da ist und man hat ja auch nicht Lust, jedes Mal zu sagen, du, pass auf, es geht mir gerade nicht gut, ich denke an meine verstorbene Mutter. Das ist halt, fühlt man sich auch halt irgendwo blöd, dass man das denen halt immer erzählt. Aber halt, das ist für sie, glaube ich, ganz schwierig, das irgendwie so zu begreifen. Aber man ist halt, als Betroffener braucht man halt einfach seine gewisse Zeit, egal wie lange die jetzt ist. Und Außenstehende sind halt dann immer so, ja, die sehen halt immer nur das, was drumherum passiert, aber können halt nicht hineingucken. Das ist klar, man müsste das eigentlich sagen, aber ich glaube, das kann ich gar nicht so. Weil meinen Arbeitskollegen habe ich ja nicht so die Bindung zu, wie zu meiner Verlobten oder zu meinen Freunden oder so. Das ist halt einfach was anderes. Ja, und mehr habe ich jetzt so zu dem letzten Jahr gar nicht großartig zu erzählen. Also.
Okay. Ja, danke für deine offenen Worte. Ganz schön, was du jetzt, entschuldige, jetzt tut sich dich schon.
Alles gut. Ich bin ja noch sehr jung, also alles gut, das ist kein Problem.
Darf ich dir doch trotzdem noch eine Frage stellen?
Ja, selbstverständlich.
Was hat dir denn in der Zeit geholfen? Also du hast ja jetzt erzählt, dass der Hund im Garten begraben worden ist oder bestattet worden ist mit deinem Stiefvater und deiner Mutter. Also A, was hat dir geholfen in der Zeit? Und B, so von der Bestattung her, was war da für dich gut? Was hat dir da geholfen?
Also mir hat halt auf jeden Fall meine Freunde geholfen und meine Verlobte. Meine Schwiegereltern auch, aber die waren halt mehr, die sich drum gekümmert haben, um das Papierkram, und da waren die halt auch sehr gut für mich da, aber emotional waren es halt meine Freunde und meine Verlobte, weil halt, die waren halt täglich da und die wussten halt, mir geht's nicht gut und haben sich halt einfach halt um mich gekümmert, irgendwie was gemacht oder mich halt irgendwie abgelenkt oder meine Freunde, wir sind irgendwo was hingegangen, haben irgendwie was gespielt oder irgendwie zusammen PlayStation oder halt einfach einen irgendwie aus dieser Situation rausholen. Und was anderes machen, an andere Gedanken kommen, irgendwie einfach abschalten, versuchen, was anderes zu machen. Natürlich, es gibt immer diese Situation, wo man allein ist und in dem Moment ist man dann praktisch hilflos, weil das Schwierigste ist immer, sich selber so abzulenken zu einer Sache. Man muss da Leute haben, die halt einfach für einen da sind. Und das ist halt einfach das Wichtigste. Du brauchst mindestens eine Person, die dich herausholt, die dich herauszieht und dich in irgendeiner Art und Weise ablenkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielleicht helfen würde, wenn man ganz viel Sport macht, auch alleine. Aber das war in dem Moment, das hätte mir nicht geholfen. Aber ich meine, jetzt, wenn das jetzt jemand wäre, der keine Leute hätte, so wäre es für mich einfach so, okay, wenn man Sport macht, könnte man sich vielleicht damit auch selber so ein bisschen da rausziehen. Aber für mich war es halt ganz, ganz wichtig, dass die da waren und sich um mich gekümmert haben und einfach mit mir geredet haben und mich um allen möglichen Kram so ein bisschen unterstützt haben und zu helfen. Und besonders meine Verlobte, die hat so viel gemacht, die hat sich echt den Hintern aufgerissen und um alles gekümmert. Und da bin ich auch unendlich dankbar für. Ohne sie, das also hätte ich sie da nicht gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich einfach an der Ecke verkümmert wäre oder ich weiß es nicht, weil mein Vater ist nicht jetzt besonders da für mich und würde mir auch in dieser Situation, kann er und hätte er mir so einfach auch nicht helfen können, wie sie es gemacht hat. Und auch meine Freunde, genau, die waren auch top für mich da. Die haben mir bei allem geholfen, bei dem ganzen Kram, der dann Müll geschmissen werden musste, alles das aussitieren werden. Das sind ja alles Sachen, die beschäftigen. Das muss man irgendwie fertig machen, weil der Vermieter steht da auf der Matte und will sein Geld haben. So. Dem ist das letztendlich komplett egal, was da passiert ist. Genau, das ist halt einfach Familie, die sind extrem wichtig gewesen in dieser Situation und haben mich dann auch gut unterstützt und auch meine Großmutter. Ich war oft dann bei ihr und wir haben geredet und weil ich halt immer die Angst hatte, dass sie es vergisst wegen ihrer Demenz. Aber das hat sie nicht und Ich versuche mich halt auch so gut es geht, um sie zu kümmern und immer hinzufahren, so oft es mir möglich ist. Und sie ist halt auch in gewisser Weise, Art und Weise eine Unterstützung für mich, auch wenn sie es selber gar nicht so richtig wahrhat. Also sie merkt das gar nicht, dass wenn ich bei ihr bin, dann hilft mir das einfach so ein bisschen so, weil sie halt ja auch noch meine Familie ist.
Mhm.
Genau, das war so das, was mir geholfen hat. Und genau, teilweise war es dann auch so, dass meine Mutter hatte eine Katze, kurz bevor sie verstorben ist. So eine Welpenkatze hat sie sich geholt, weil sie halt so eine gewisse Ablenkung haben wollte, so ein bisschen was, sie wollte was zu tun haben. Und sie wollte sich nicht nutzlos vorkommen, sie wollte halt ein bisschen was machen. Sie hatte, war schon immer ein Katzenmensch. Und hat sich dann praktisch um diese Katze gekümmert, das war eine ganz junge Katze. Und als seine Mutter verstorben ist, haben ich habe gesagt, ich nehme diese Katze. Und meine Verlobte wollte sowieso schon immer eine Katze. So kam das dann zustande, dass wir diese Katze halt aufgenommen haben. Und diese Katze war halt einfach emotional für mich so ein Bindeglied zwischen mir und meiner Mutter. Das ist so banal, aber irgendwie ist das halt diese Verbindung da. Und auch wenn diese Katze viele Nerven kostet, ist es halt trotzdem irgendwo eine gewisse Verbindung, dass ich weiß, okay, du hast meine Mutter abgelenkt und das Gleiche kannst du jetzt bei mir machen. Und nein, also das ist ein Tier. Also man sagt immer, Tiere merken es, wenn es Menschen nicht gut geht.
Mhm.
Und die ist halt auch einfach, ist einfach genauso wie den Hund, den wir haben, auch so ein ganz kleiner, sind halt auch einfach da. Und bei dem Hund würde ich sogar schon fast merken, da merkt man als Mensch so ein bisschen, wenn es einem selber nicht ganz so gut geht, kommt der einen an und will dann so ein bisschen ablenken. Bei der Katze jetzt nicht unbedingt, aber ihre reine Anwesenheit ist für mich schon so, okay, ich sorge für diese Katze und habe für sie praktisch das Bestmögliche zu Hause rausgeholt, weil ins Tierheim und so, das hätte ich nicht übers Herz bringen können. Habe das Bestmögliche praktisch für sie rausgeholt und mein Verlobter ist glücklich, wir haben eine Katze und die Katze ist bei uns und die wird auch bei uns sterben, so. Egal, wie es bei mir weitergeht und das ist halt einfach so ein bisschen, was mich praktisch mit der Katze und meiner Mutter so verbindet und die hat halt auch sehr geholfen, auch wenn ich selber gar nicht so merke, weil es ein Tier ist. Aber das hat mir halt auch geholfen. Klar, das hat nicht jeder, das ist jetzt eine besondere Situation mit der Katze. Aber ich sag mal so, Verwandte, Familie, Freunde, die dann einfach so ein bisschen ablenken, viel mit einem machen. Und das heißt, wenn man nur spazieren geht und einfach drüber redet, was passiert ist, klar, dann ist man vielleicht dann auch traurig. Und das hilft vielleicht auch manchmal, dass man dann weiß, okay, wir reden ein, zwei Mal darüber. Und dann irgendwie vielleicht beim dritten, vierten Mal fällt es mir so ein bisschen leichter. Und dann kann man das alles so ein bisschen rückblickend nochmal durchleben. Und das ist zwar vielleicht auch schmerzhaft, das ist für mich genauso schmerzhaft, aber es wird von Mal zu Mal leichter. Und das würde ich einfach jedem so versuchen, so ein bisschen zu empfehlen. Und klar, jede Situation ist anders. Und man muss jede Situation einzeln für sich begutachten. Aber jeder findet jemanden, der einen da so ein bisschen rausholen kann. Also da bin ich mir ganz sicher. Also genau, das waren die Leute und Tiere, die mir geholfen haben.
Ja, toll. Hört sich total schön an. Klasse. Okay.
Ja.
Möchtest du noch was ergänzen oder ist alles schon erstmal gesagt?
Ja, soweit habe ich alles gesagt und ja, wünsche halt jedem halt, der auch so eine Situation durchmacht, halt ganz viel Kraft und ich weiß, das ist für mich selber halt, was halt auch immer so eine Sache, wenn ich mit Leuten telefoniert habe und diese ganzen Organisationssachen gemacht habe und die dann einmal ihr Beileid ausgesprochen haben, war es für mich halt immer so, die kannten den Verstorbenen oder die Verstorbenen nie persönlich und das ist halt einfach hergesagt so. Und deswegen ist das halt für mich immer schwierig, wenn Leute sagen, ich bekunde dir mein Beileid und sowas, das ist immer so ein bisschen dahergesagt so.
Ja.
Wenn man diesen Menschen wirklich kannte, dann ist das halt, dann weiß man, was dahinter steckt und dann hat man selber eine emotionale Bindung. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Leute, die das durchmachen müssen, einfach halt ganz viel Kraft und sich halt jemanden suchen, an den sie sich klammern können. Das darf man dann noch, sage ich mal so, in dieser Situation, sich an diese Person zu klammern, egal ob das nervt oder nicht, das braucht man, glaube ich, einfach. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich wirklich dann jemanden aussucht. Und selbst wenn es die Person nervt, die man sich dann aussucht, dann muss man, das hat diese Person dann einfach zu akzeptieren und runterzuschlucken, weil das ist eine besondere Situation. Und da sollte jeder wirklich Verständnis für haben. Ich meine, das ist passiert nicht oft oder sollte nicht oft passieren. Und hoffe einfach halt auf ganz viel Kraft und dass die Leute das durchstehen. Hm. Und ja, praktisch das alles irgendwie schaffen. Und irgendwann kommt's auch, dass es dann, ich weiß, ich will das nicht hören, ich wollte das auch nicht hören, aber irgendwann wird's besser. Hm. Es dauert zwar und manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die im Leben an dir ein bisschen ablenken oder so ein bisschen so einen Lichtblick geben. Aber das ist dann halt manches Mal so, dass man sich versuchen muss, von Kleinigkeiten praktisch von Punkt zu Punkt zu hangeln und sich so ein bisschen da durchzuboxen und das dann sich an so kleinen Punkten zu orientieren, was halt so ein bisschen aufheitert, so ein bisschen ablenkt und dann wird es halt von der Zeit zu Zeit leichter. Hm. Nicht unbedingt einfacher, aber irgendwie leichter aufzuatmen.
Ja.
Achso, Sie hatten auch noch gefragt, was bei der Trauerfeier mir auch gefallen
hat. Oder bei der Bestattung an sich.
Bestattung. Die Bestattung war sehr schlicht gehalten, weil wir halt nicht die finanziellen Mittel hatten.
Mhm.
Und haben halt praktisch eine Urnenbestattung gemacht, die halt dann auf einem anonymen Feld stattgefunden hat.
Mhm.
Von meinem Stiefvater und meiner Mutter war beides praktisch auf einem Friedhof und demselben anonymen Feld. Das von meinem Stiefvater haben meine Stiefgroßeltern bezahlt und das von meiner Mutter, das muss ich halt selber bezahlen. Die Trauerfeier wurden beide von selben organisiert und im Großen und Ganzen weiß ich nicht, es hat mir eigentlich ganz, ja, es klingt blöd, wenn ich sage, es hat mir gut gefallen, weil es ist halt ja eine Trauerfeier, aber die haben das soweit ganz gut gemacht und es war gut so, aber ich fand da ein bisschen, es war halt einfach im Nachhinein, hätte ich mir irgendwo gewünscht, dass es eine, ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob man es anbietet, ob das auch andere Bestattungsinstitute überhaupt anbieten, aber dass es so eine gewisse Nachbesprechung gibt, dass man halt nachher nochmal hingehen kann, sei es jetzt ein oder zweimal, und dass man halt einfach mit den Leuten reden kann hier, dass es vielleicht so eine gewisse Art und Weise, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, so gut, was hat ihnen gut gefallen, was hat ihnen schlecht gefunden und einfach so ein bisschen das nochmal Revue passieren lässt, was passiert ist. Das hätte mir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen geholfen.
Okay.
Und damit man halt nicht irgendwie so ganz alleine dasteht, weil praktisch als diese Bestattungsfeier zu Ende war, war es halt so, ich habe halt diesen Umschlag in die Hand gedrückt bekommen, wo halt praktisch die Namen drauf standen von den Teilnehmern und die Karten, wo halt praktisch die Beileidsbekundungen drin standen und so weiter, habe ich halt in die Hand bekommen und dann wurde halt gesagt, ja, wir drücken hier unser herzliches Beileid aus und tschüss.
Mhm.
Und das war halt für mich so ein bisschen, ja, okay, gut. Und das war so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob das überhaupt so eine Möglichkeit gibt, aber das hätte ich mir irgendwo gewünscht. Und eine Sache, was ich praktisch bei der Trauerfeier von meinem Stiefvater halt auch sehr schlimm fand, muss ich sagen. Wir sind praktisch, meine Großmutter ist halt nicht, hatte ich ja schon gesagt, sie ist 80 und halt einfach auch nicht mehr fit. So, sie ist jetzt keine, die gut unterwegs ist zu Fuß. Sie braucht halt ihre Zeit, sie ist langsam. Und wir sind halt auf den Friedhof gefahren mit dem Auto, haben sie dort abgesetzt und haben halt praktisch das Auto außerhalb vom Friedhof geparkt. Und wir konnten rauffahren, da war praktisch eine Schranke war offen. Und dann sind wir praktisch, als die Trauerfeier zu Ende war, bin ich halt zurückgelaufen, wollte das Auto rauffahren. Die Schranke war unten. Und das war auf den Samstagmittag. Und dort jemanden zu erreichen, der dafür sorgt, dass diese verdammte Schranke aufgeht, war nicht möglich.
Okay.
Und das hat mich dermaßen sauer gemacht. Und dann hatte ich auch, ich weiß gar nicht, aus Verzweiflung, oder hatte ich halt irgendwann das Bestattungsinstitut angerufen und gehofft, dass die in Kontakt haben. Und dann war von deren Seite aus nur, wir haben nichts mehr mit ihnen zu tun, kümmern sie sich selber darum.
Ach.
Und das war für mich so, ich sagte dann nur, ja, wir sind jetzt aus der Sache raus, bezahlen sie bitte ihre Rechnung und alles Weitere müssen die dort vor Ort klären, ob es jemanden gibt, weil diese Schranke hat, ist wohl zu bestimmten Zeiten, wird die halt gesenkt und dann bleibt die halt auch, weil ich ist auf jeden Fall für mich sehr schwierig gewesen. An dem Moment war ich jetzt auch nicht, dass ich mich mit den Leuten irgendwie, ja, dass ich Stress mit denen anfangen wollte oder die beleidigen wollte, habe ich einfach halt aufgelegt und musste mich halt selber darum kümmern. Und hatte halt noch das Glück, ich bin nicht oft auf dem Friedhof, dass ich sagen, ich kenne mich da aus. Das war das erste Mal, dass ich auf so einem Friedhof war, also auf dem Friedhof. und hatte dann zum Glück praktisch einen sehr freundlichen Mitarbeiter dort gefunden. Das war ein Gärtner oder Landschaftsmitarbeiter. Und der hat mir halt mitgeteilt, dass auf der anderen Seite, komplett auf dem anderen Seite, ein anderer Eingang ist. Dort gibt es keine Schranke. Aber das zeigt mir halt auch einfach wieder, okay, wäre es jetzt so schwer gewesen für das Bestattungsinstitut mir zu sagen, dort ist eine andere Schranke, sie können dorthin fahren. Und jetzt mal dahingestellt, ob sie es gewusst hätten oder nicht. Aber das wäre doch eigentlich nicht schwer gewesen oder irgendwie sich zu bemühen oder irgendwas, weil man, die wissen ja selber, was passiert ist. Und dann musste halt meine Großmutter da die ganze Zeit sitzen. Also das konnte sie zum Glück, da war eine Bank. Aber das war für mich halt auch ein Unding. Ich hatte das so sauer gemacht, dass man nicht gucken kann, okay, wie kriegen die Leute das irgendwie, dass man da so ein bisschen, weil die Leute, die halt gut zu Fuß unterwegs sind, das war der Großteil, konnten halt auf den Parkplatz außerhalb vom Friedhof laufen. Meine Großmutter musste aber in meinem Auto, was ja auch in Ordnung ist. Aber das war für mich einfach eine Katastrophe. Und deswegen bin ich auch bei der zweiten Beerdigung von meiner Mutter, bin ich halt auch direkt hin durch den hinteren Eingang gefahren und habe mich gar nicht erst damit beschäftigt. Der einzige Grund war halt, dass ich nochmal zum selben Institut gegangen bin, war halt, dass ich halt in dem Moment gar keine Kraft dafür hatte, mir jetzt andere zu suchen, weil dann wäre das ja auch wieder so ein Ding gewesen. Dort wusste ich ungefähr, wie teuer es ist und musste nicht gucken, Preise vergleichen, musste nicht nachfragen, und für mich war das dann einfach der leichteste Weg in dieser schwierigen Situation, zu sagen, komm, ich nehme die wieder, ich weiß, wie es dort abläuft, und habe die dann halt nochmal genommen, und ich habe der Person das dann auch gesagt, der Mitarbeiterin, und die war dann schockiert und wusste nicht, was der Mitarbeiterin einfällt, dahingestellt, ob sie es gewusst hätte oder ob ihr das egal war, das ich kann es nie sagen, aber bei der Beerdigung von meiner Mutter lief das dann soweit alles gut, weil ich das ja auch wusste praktisch mit dem zweiten Eingang. Aber es war für mich praktisch auch, das war eigentlich, also ich würde, wenn irgendwann mal wieder sowas wäre, nie wieder dorthin gehen, jetzt rückblickend bewirkt. Also das war für mich also ein Unding, wenn man weiß, die Angehörigen sind in Trauer und da ist jemand verstorben, sich dann mit so welchen Sachen beschäftigen zu müssen, auf so eine olle Schranke. Die Mitarbeiter vom Friedhof, die konnten am wenigsten dafür. Das ist einfach nur, dass das Institut hätte, wir hatten sogar praktisch darüber informiert und wollten eigentlich einen Rollstuhl für meine Großmutter. Das ging aus zeitlichen Gründen nicht mehr, weil wir das zu schwer und das halt nicht bedacht. Und die hätten ja wenigstens den Friedhof informieren können, hier, lass die Schranke länger offen, da ist jemand, der ist halt nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs. Aber das haben die nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, aber...
Welcher Friedhof war das denn?
In Huckelriede.
In Huckelriede, weil da steht immer ein Rollstuhl. Auf jedem Friedhof bei den Umweltbetrieben steht immer ein Rollstuhl.
Ja,
gut. Grundsätzlich.
Das wäre gut zu wissen, aber...
Hätte man vorher das schon organisieren können.
Das ist alles... Das ist ärgerlich. Das haben wir dann bei der zweiten... praktisch bei der zweiten Beerdigung von meiner Mutter auch gemacht, weil wir es im Nachhinein dann auch mitbekommen haben. Mhm. Aber ich fand das einfach so ein bisschen schwierig. Also ja. Ich finde, man ist ja so ein bisschen in der Verantwortung als Beerdigungsinstitut, sich auch halt dementsprechend um die Angehörigen zu kümmern.
Ja.
Und man soll sie nicht den Rest ihres Lebens begleiten, aber zumindest in diesen Situationen, weil man lässt meiner Meinung nach, finde ich, sehr viel Geld bei so einer Bestattung. Das ist wahrscheinlich auch alles teuer, das ist irgendwo auch gerechtfertigt. Aber nichtsdestotrotz sollte man gucken, dass die Angehörigen dort einen reibungslosen Ablauf haben. Weil das macht die Situation ja nicht unbedingt leichter, wenn man dann gucken muss, wie man da wegkommt, wenn man eigentlich nur nach Hause will und seine Ruhe haben möchte.
Ja.
Ja, das war nicht so schön bei der Stadt.
Ja, das verstehe ich total. Und so ein Angebot bei der Einäschung dabei zu sein und so gab es gar nicht.
Nein.
Oder Urne tragen oder irgendwie so, war irgendwie überhaupt kein Thema.
Also das war halt, wir wurden halt nur gefragt, ob wir informiert werden wollten, wenn meine Mutter verbrannt wurde. Und das war's. So, wir wurden halt über ein paar Sachen unterrichtet und dann wurde gesagt, es gibt eine zweite Leichenschau, dass das nochmal genau geguckt wird und so weiter und so fort. Dann wurden uns halt die ganzen Kosten und Seite vorgetragen und aber Urne selber tragen, da hatte sie nur gesagt, es gibt einen Urnenträger, den müssen wir bezahlen. Aber selber tragen hatte sie gar keine Option genannt, dass es das gibt. Ich meine, da hätte ich natürlich gemacht, so, das wäre gar keine Frage gewesen, aber diese Option gab es für uns leider gar nicht, was halt natürlich eigentlich auch ganz schön gewesen wäre. Ja, ich hatte sowieso im Nachhinein das Gefühl, das war ein, ohne das Beerdigungsinstitut schlecht reden zu wollen, ich war, glaube, Ich denke sowieso, es war eins mit minderer Qualität.
Okay.
Also einfach nur auch vom, ja, von den ganzen Sachen. Und das war halt alles immer so sehr, ja, auch bei Besprechungen, als wir da waren, das war halt dann immer so, oh ja, oh, wie spät ist es denn? Oh ja, wir müssen jetzt zusehen, dass wir fertig werden. Das war halt immer so ein bisschen, ja, das war für mich nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich wurde dort herzlich empfangen, sondern es war eher so wie so ein Paket, was abgefertigt wurde und weitergeschickt wird. Und das ist halt unangebracht.
Total.
Und das war dann, weil ich halt praktisch nach dem ersten, weil ich auch bei der Besprechung von der Beerdigung von meinem Stiefvater war ich dabei. Und dort war das ja alles so ein bisschen unpässlich. Und das hatte ich praktisch direkt am Anfang von meiner Mutter auch mitgeteilt und ihnen offenkundig gesagt. Und auch da wurde ich auch ein bisschen ungemütlicher, weil ich halt nicht einsehe, dass das, und dann haben die das auch so ein bisschen geändert. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, das war jetzt toll, dass ich sagen würde, ich gebe dem Laden, wenn ich das jetzt bewerten müsste, 5 Sterne. Also wenn ich das bewerten würde, würde ich ihm keinen geben.
Okay.
Das ist für mich einfach so ein bisschen, und wenn ich das jetzt mitbekomme von ihnen, dass es auch so Angebote gibt, dass man das selber machen könnte, was auch natürlich einfach nochmal schön ist in dieser Situation. Natürlich, klar, das ist alles immer irgendwo mit Emotionen verbunden. Aber wenn ich das jetzt so mitbekomme, dann bin ich darüber noch mehr sauer und noch mehr schockiert, dass das gar nicht wahrgenommen wurde von deren Seite. Aber das ist schade.
Ja.
Aber naja, ich kann es leider nicht mehr ändern. Aber
nee, jetzt kann man es nicht mehr ändern.
Das ist gut zu erfahren, falls irgendwie mal in Zukunft.
Genau.
Dass man halt Bescheid weiß, dass es diese Option gibt. Also hoffen wir in weiter Zukunft.
Genau. Ganz weiter Zukunft. Vielleicht Oma noch, ne?
Ja, aber dass man halt einfach diese Option hat. Und
genau.
Das nächste Mal werde ich mich auf jeden Fall im Voraus informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und wenn ich jetzt so gucke und am Abend praktisch an ihren Laden vorbeilaufe, dann gibt's ja ganz oft so Ausschreibungen, was es für Bestattungsmöglichkeiten gibt. Und bei denen war es halt, gab's, sage ich mal jetzt, ganz normal Einäschern, Sarg und irgendwie Seebestattung. Und also Seebestattung, Feuerbestattung. Und das war so deren Sachen. Und wenn ich jetzt öfter mal in dem Laden von ihr vorbeigehe, sehe ich halt, dass es irgendwie gefühlt sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man halt einfach so ein bisschen so eine Möglichkeit hat. Dass es im Endeffekt ist letztendlich alles irgendwo das Ziel, praktisch seinen Geliebten zu betrauern und zu beerdigen. Aber es ist ja auch immer irgendwo eine Frage so, wie, und wenn ich das so höre, dann hätte ich schon gerne gewusst, was es noch für Möglichkeiten gibt, außer jetzt diese 4 oder 3 beschränkten.
Aber was Sie so erzählt haben, war das emotional für Sie gar nicht möglich, da groß jetzt zu gucken, welchen Bestand genau, will ich nehmen genau, und so. Also, da war gar keine Zeit für.
Ja, nein, es war
nicht. Hör ich da so raus. Also, genau.
Das war also, wie Sie schon sagen, wenn dann bei meiner Großmutter irgendwann, wenn ich da merke, irgendwann ist es schlechter, dann weiß ich, okay, ich muss mich jetzt mal langsam darum kümmern und gucken. Und dann könnte man ja auch sagen, auch wenn das jetzt makaber ist, aber man redet selber mit ihr darüber. Ja,
natürlich.
Das ist ja letztendlich auch, sie muss selber sagen,
was sie will.
Genau. Das ist letztendlich, ich habe da kein Recht. Sie muss das entscheiden. Wenn sie sagt, so würde ich das gerne haben, dann mache ich das auch so. Und dann kriege ich das auch irgendwie hin. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man holt sich irgendwelche Unterstützung von oder Förderung vom Staat oder was es für Möglichkeiten gibt, falls es dort irgendwelche Möglichkeiten gibt. Aber einfach nur, dass sie selber praktisch zufrieden ist mit dem letzten Wunsch, den sie dann hat.
Ja. Dass sie das in der Omas Sinne machen.
Genau, dass sie damit zufrieden wäre, so wie ich es mache. Und selbst dass sie dement ist, glaube ich, kann sie trotzdem immer noch entscheiden, wie sie es dann möchte. Und so würde ich dann natürlich auch handeln.
Ja. Okay. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Ich finde sie total mutig, dass sie das hier erzählt haben und sich geöffnet haben und auch ihre Emotionalität gezeigt haben. Also mit ihren 22 Jahren. Also vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie sich gemeldet haben.
Ja.
Und davon erzähle. Ich drücke Ihnen alle Daumen, alles, was ich habe. Ich schicke Ihnen ganz viel Kraft. Auch mit der Geburt Ihrer Tochter, dass alles gut geht und hoffe, dass alles über den Weg ist. Und vielleicht noch so als kleine Idee für mich, wenn ich immer wieder so Schicksalsschläge erlebe oder so, dann frage ich mich immer, wozu ist das jetzt da? Was soll ich jetzt lernen? Das ist so meine Haltung, wie ich so mit Situationen umgehe. Was will das Schicksal mir jetzt sagen? Was soll ich lernen an dieser Situation? Warum begegnet mir das? Das ist so meine Art, wie ich versuche, damit umzugehen.
Ja, und das ist eine gute Sache, dass man so ein bisschen guckt, so wie, dass man halt einfach überlegt, so was hat mir das gebracht oder wie ich habe, was ich mir selber immer sage, dass ich jetzt bis auf das letzte Jahr betrachtet, alles, was mir in meinem Leben passiert ist, macht mich ja irgendwo auch zu dem Mensch, der ich jetzt bin.
Absolut.
Und auch wenn es tragische Sachen sind, Schicksalsschläge, es macht mich zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Und wenn es Schicksalsschläge sind, dann in dem Moment hilft mir das jetzt nicht unbedingt so weiter, wie ich auf den ersten Blick denke, aber andersrum macht mich das stärker.
Ja.
Und dann kann man stärker zurückkehren und muss halt das Beste aus der schlechten Sache rausziehen.
Hm.
Und das wäre dann in dem Fall einfach nur, dass man halt daran wächst und stärker wird.
Und genau, erfahrener wird, weiser wird. Genau. Und da hat das Schicksal ihnen schon ziemlich viele Aufgaben auf den Weg gegeben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ganz schön viel. Das,
ja.
Das sagen so einige, wenn es Außenstehende so mitbekommen. Und das ist halt für einige ist schon ein Todesfall.
Genau.
Ein Todesurteil und dann so drei Sachen praktisch innerhalb von einem Jahr. Das ist schon ganz schön heftig, aber
ja
man lernt irgendwo damit umzugehen und das irgendwie für sich zu verarbeiten. Ja, dann bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank. Und dann wünsche ich allen da draußen viel Kraft und alles Gute für jeden Trauerfall. Ich hoffe, es werden nicht so viele, also bei keinem von Ihnen.
Mhm. Okay, danke.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram. Sowie unter www.trauerraum-bremen.de.